Signore Münch.
Guten Morgen, Dori.
Bist du gut gestartet?
Absolut perfekt. Überhaupt nichts zu tun.
Kennst du das Buch «Achtsam Morden» von Carsten Dusse?
Ja, jetzt, was du sagst, ich habe gerade mal eine Rezension gelesen, aber ich kenne es nicht, also nicht gelesen. Ist das irgendwie
also ich
mit dem Jakobsweg oder was?
Das ist, glaube ich, dann der Band 2. Auf jeden Fall, der Marco hat mir das Buch letzte Woche geschenkt, letzten Freitag. Am Samstagabend habe ich es aufgeschlagen und am Sonntagabend bin ich fertig gewesen.
Weil?
Ich bin ja sonst nicht ein Krimi-Leser, aber das Buch ist von einem Anwalt geschrieben und geht um die Anwaltstätigkeit. Und man erkennt sich an so vielen Stellen wieder und kann so richtig herrlich über sich selber lachen. Die Ausgangslage ist die, er hat Stress daheim. Oder im Job ist er belastbar, hat für alle Klienten Zeit, etc. etc. Daheim natürlich nicht.
Das ist mir völlig unbekannt.
Kennen wir nicht.
Nein.
Und auf jeden Fall muss er dann, schickt sie ihn zu einem Achtsamkeitscoach. Und das ist purer Stress, weil er natürlich schon mal zu spät ist, wo er das erste Achtsamkeit-Meeting hat. Und warum ist er zu spät? Weil er eine Haftanhörung hat. Also nur schon da, oder? Kennen wir natürlich auch nicht, oder? Und dann steht er dann dort vor der Tür und zögert so, er läutet zuerst mal und dann macht der Coach nicht auf und ist natürlich schon wieder genervt, warum jetzt er, oder? Er, der sich da die wichtige Zeit rausnimmt und dort anstresst, wird nicht gerade die Tür aufgemacht. Und das ist dann so der Einstieg in die Story, wo einen unglaublichen Sog jetzt für mich entwickelt hat, weil es halt unser Anwaltsleben auf die Chippe nimmt.
Und warum heisst es «Achtsam Morden»?
Ja, das weiss ich jetzt nicht, ob ich das soll verraten.
Spoiler-Alarm.
Durch die Bewusstwerdung von Achtsamkeit tut er sein Leben reflektieren und er hat dann den Drang, gewisse Sachen zu ändern.
Okay, also erzählen wir nicht mehr. Aber spannend, ja. Also kannst du mir das empfehlen?
Ich habe das da gerade dabei. Du hast ja Geburtstag gehabt wegen deiner Abwesenheit und habe gedacht, das ist das perfekte Geschenk.
Oh, das ist ein Lieb. Danke vielmals. Ja, da stürze ich mich gerade drauf.
Was ich mir mitgenommen haben vom Buch. Du hast ja immer so das etwas mitnehmen.
Take-home-Message, ja.
Genau. Er sagt, und das finde ich so plastisch, die beste Definition von Achtsamkeit. Wenn du mit deiner Frau streitest, dann streit mit deiner Frau. Wenn du irgendeinem Bahnhof wartest, dann wart du an einem Bahnhof. Also bist du bewusst vom Moment. Aber du nicht an einem Bahnhof warten und streit in Gedanken mit deiner Frau. Das ist Achtsamkeit.
Und? Du bist achtsamer geworden schon.
Ich probiere es, dass da die Gedankenfilme mich nicht zu weit wegbringen.
Gut, dann ist das doch ein total perfekter Einstieg.
Machen wir nur noch achtsame Podcasts.
Ja, genau. Ich glaube, 12,
ja,
13, 14 können wir, glaube ich, schnell durchlaufen, oder?
Nein, die lassen wir doch ganz weg, weil wir haben ja einen Schnelldurchlauf durch die StPO gehabt und da werden einfach Behörden bezeichnet. Ich okay. Glaube nicht, dass das...
Gut, dann Artikel 15 in dem Fall.
Artikel 15 behandelt dann bezugnehmend auch wieder aufs 12. Polizei.
Polizei, dein Freund und Helfer.
Genau. Sie haben ja zwei Arten von Tätigkeit, repressive und präventive.
Genau, die repressive ist die gerichtspolizeiliche Tätigkeit und die präventive, die sicherheitspolizeiliche. Kann teilweise noch relevant sein. Ich habe jetzt gerade in Kanton Bern einen Prozess und dort ist es so, dass die Gerichtspolizei muss nicht vom Amtsgeheimnis befreit werden, wenn sie Aussagen machen in einem Strafverfahren. Die Sicherheitspolizei muss sich entbinden auf dem Amtsgeheimnis. Einfach andere Kantone, andere Regeln und dort ist es dann gerade wichtig, dass man die Unterscheidung trifft. Das so nebenbei.
Genau, unsere Zielrichtung ist aber eigentlich eine andere. Repressiv heisst, da geht es um die Aufklärung von Straftaten, wo man schon einen Anfangsverdacht haben, also wo mutmaßlich schon etwas passiert sein soll. Und präventiv, da stimmen wir jetzt kommendes Wochenende darüber ab, da geht es um die Abwehr von Gefahr. Also
genau.
Kein Anfangsverdacht. Da hat man irgendeine Hypothese oder ein Bauchgefühl, und auf das hin wird die Polizei aktiv.
Ja, also nicht nur das. Es gibt ja zum Beispiel normale Patrouillentätigkeit, ist ja auch eine sicherheitspolizeiliche Aufgabe.
Klar.
Irgendwelchen Hotspots.
Eben, aber auch genau. Hotspots. Also da hat man die Hypothese.
Ja. Also gut, hast recht. Das gibt er recht. Aber die sicherheitspolizeiliche Tätigkeit läuft jetzt schon mit dem Gefährdungsmanagement, oder wie sie das nennen. Oder da, zum Gefährder können wir schon frühzeitig erkennen.
Mit
den Keimakten, die wir haben und so. Das ist ja dort ein bisschen eine Blackbox. Was dort genau läuft, genau.
Genau, und jetzt haben wir ja dann am Wochenende allenfalls noch mehr Möglichkeiten auf dieser Seite.
Genau, das ist, über das reden wir dann, was hast du das Gefühl? Wie wird's?
Ja, wie klar angenommen. Mhm. Mhm. Oder ich meine, unter dem Verdacht Terror kann man heute alles rechtfertigen, auch wenn das kein einziger Terroranschlag wird verhindern.
Mhm. Ja, das tun wir jetzt nicht vertiefen.
Nein, das ist auch kein politischer Podcast, sondern StPO-Kommentierung.
Genau, wir sind ja gar nicht politisch, hast du völlig recht. Ja, genau. Also, was kann man der Polizei noch sagen? Sicher ist wichtig, dass man da unterscheidet, also von dem polizeilichen Ermittlungsverfahren, da gibt es ja eigentlich das selbstständige und das unselbstständige polizeiliche Ermittlungsverfahren. Beim Selbstständigen kann die Polizei von sich aus tätig werden und Abklärungen treffen, zum Beispiel Anzeigen von privaten oder anderen Behörden. Eigene Feststellungen von der Polizei ist da sicher relevant. Und die könnten ermitteln. Müssen das selbstständige polizeiliche Ermittlungsverfahren aber irgendwie zu einem Abschluss bringen, nämlich indem dann sie rapportieren an die Staatsanwaltschaft. Und in der Regel muss dann die Staatsanwaltschaft entscheiden, was man mit den Ermittlungen macht, und man nicht an Hand nachmacht oder man das Vorverfahren eröffnet.
Genau, und dann sind wir im unselbstständigen Ermittlungsverfahren aus der Sicht von der Polizei. Die Unterscheidung ist jetzt für uns sehr zentral, weil unser Parteirecht und Schutzrecht von der Beschuldigten spielt erst im unselbstständigen Ermittlungsverfahren.
Das ist ja wichtig, also die Polizei kann nicht einfach im selbstständigen Ermittlungsverfahren ermitteln und nachher versickert das irgendwo, sondern es muss nachher formell von einer anderen Behörde zum Abschluss gebracht werden. Und immer dann, wenn es eigentlich eine Einvernahme gibt bei der Polizei, können wir eigentlich als Verteidiger oder die betroffene Person erwarten, dass man irgendwann eine Mitteilung bekommt, was ist jetzt mit dieser Ermittlung gelaufen oder nicht. Und sonst kann man auch nachfragen. Also ein bisschen eine Kontrollfunktion von der Polizei, dass die Staatsanwaltschaft dann darüber entscheiden muss.
Genau, aber wir haben ja dann auch noch den Fall, glaube StPO 307 hin, wo man auch Absicht hat von einer Rapportierung. Zumindest erfahren dann die Verteidigung in diesen Fällen nichts.
Genau. Und was auch noch, was nicht immer jede beschuldigte Person sofort versteht, ist, wenn man in einem polizeilichen, in einem selbstständigen Ermittlungsverfahren ist, dann hat man noch keine Akteneinsicht. Oder? Man muss dann wirklich teilweise monatelang warten, bis es endlich wieder Staatsanwaltschaft ist. Und dann kommt man Akteneinsicht über. Das ist teilweise unangenehm. Man kommt nicht einmal teilweise das Protokoll für eigene Einvernahme über. Und dann muss man auch teilweise ein bisschen Verständnisarbeit mit der beschuldigten Person, mit dem Klienten machen, Klientin, das verstehen sie nicht immer gerade sofort.
Ja, und was halt ein bisschen störend ist bei dem unselbstständigen Ermittlungsverfahren, die Polizei hat Kompetenz, Leute zu befragen. Und das präjudiziert oder hat zumindest einen gewissen Einfluss auf das spätere Verhalten von diesen Personen in Strafverfahren. Und weil man nicht dabei ist, weiss man ja nicht genau, was ist diesen Personen gesagt worden, hat ein Vorgespräch stattgefunden, was ist wie ins Protokoll eingeflossen. Also daher, das ist aus Sicht von der Verteidigung ein unbefriedigender Zustand, weil Zeug passiert, was später allenfalls einen grossen Einfluss hat, auch wenn es der Staatsanwalt nochmal wiederholen muss. Aber wenn sich eine Person einmal festgelegt hat gegenüber der Polizei, wird er vor dem Staatsanwalt nichts anderes erzählen.
Genau, also erst zum Verständnis. Im selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren müssen eben die Teilnahmerechte nicht gewährt werden. Man kann einfach bei der Einvernahme vom eigenen Klienten dabei sein. Und was macht die Staatsanwaltschaft, wenn sie eine parteiöffentliche Befragung machen? Das ist immer die erste Frage. Kennst du sie noch?
Ja, kennst du sie noch?
Haben Sie bei der Polizei die Wahrheit gesagt? So. Können Sie darauf verweisen? Und dann zementiert man schon mal, oder? Dann hat man eigentlich fast keinen Ausweg mehr. Also, ich meine, wer.
Ja, und man sagt ja dann auch unter Strafandrohung aus. Zumindest ja, bei der Staatsanwaltschaft. Genau. Also wird ja niemand da kommen und sagen, ja, aber bei der Polizei habe ich gelogen. Habe ich noch nie erlebt.
Obwohl er das könnte locker sagen.
Ja, oder? Könnte sagen.
Aber das habe ich auch noch nie erlebt. Ja. Das ist wirklich ein grosses Problem. Darum haben wir
Haben halt auch noch das Problem von der Suggestionen. Also allein wie der Polizist fragt, allein was er für eine Mimik macht. Und dann gibt es halt auch sehr viele Leute, die der Polizei recht machen. Gerade wenn du Zeuge bist.
Fühlten Sie sich in Angst und Schrecken versetzt?
Das ist lustig, wie der Begriff unglaublich viele Leute, die befragt werden, sind in Angst und Schrecken versetzt worden. Das ist halt dann das Problem von der Protokollierung, wo man halt nicht Wortprotokoll macht. Und es läuft ja auch kein Tonband mit, wo man könnte überprüfen, sondern das ist dann die Übersetzung vom Polizist aus den Aussagen von der beschuldigten Person, von der geschädigten Person, oder es ist einfach eine Übernahme vom Vorhalt.
Ja, ja, und sie dann teilweise einfach den Tatbestand abfragen bei der Gefährdung vom Leben, oder? Wenn der Vorwurf vom Würgen ist, fragen sie die ganzen Fragen mit Atemnot macht, Urinabgang und so. Und das ist wirklich so ein bisschen checklistenmässig und das kann es natürlich massiv verfälschen. Oder? Oder auch gerade eine beschuldigte Person, die in der ersten Vernahme ohne Anwalt befragt wird, wo man denkt, ja, was denken Sie, was kann so ein Fußschlag bewirken? Aber das kann doch auch lebensbedrohliche Zustand heutzutage.
Und man muss ja sagen, es nützt dann eben nichts, wenn dann beim Staatsanwalt ordnungsgemäß das erste Mal offen abgefragt wird, weil ja bereits geschlossen bei der Polizei gefragt worden ist. Also ist es dann zu spät.
Genau, also als beschuldigte Person beziehungsweise wir als Verteidigerinnen und Verteidiger haben ein grosses Interesse, dass es so schnell wie möglich aus dem selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren rauskommt, ins Vorverfahren, weil wir dort volle Parteirecht haben. Und wir haben da sehr oft eben den Anspruch dazu, dass es dann ins Vorverfahren kommt. Und dort hat man eben nur das unselbstständige polizeiliche Ermittlungsverfahren. Ich weiss, ich wiederhole mich. Aber dort hat man dann Verfahrensrecht, wobei das ja nicht ganz so ist. Oder?
Ich möchte schnell auf die Rechtsprechung vom Obergericht hinweisen, wo sagt, die Polizei darf jemanden ansprechen, um zu schauen, ob der etwas zum Sachverhalt sagen kann.
Entschuldigung, Unterbrechung. Im Vorverfahren darf die Polizei dann nochmal. Wir sind dann das ist wichtig zu unterscheiden. Die Polizei darf immer ansprechen, aber im Vorverfahren hat sie bestimmte Regeln.
Genau, also sie darf ansprechen, sagen, ja. Wenn während der Befragung klar wird, dass die Person etwas zur Sache kann sagen, müsste sie eigentlich abbrechen und dann ordnungsgemäß vorladen mit Untergewährung von der Parteirecht.
Genau, zum Verständnis für Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist immer dann der Fall, wenn nach eröffneter Untersuchung die Staatsanwältin oder Staatsanwalt einen Ermittlungsauftrag an die Polizei zurückgibt, dann spielen genau die Spielregeln.
Hast du das schon mal erlebt, dass ein Polizist die Vernahme abbricht, ordnungsgemäß mit der Rechtsprechung vom Obergericht und sagt, okay, ich weiss, Sie können etwas sagen, es tut mir leid, wir können nicht mehr weitermachen, jetzt müssen wir neu vorladen mit der Partei, Untergewährung von der Parteirecht?
Nein, ich habe das noch nie erlebt.
Eben, also wir haben eine Rechtsprechung, die sich nicht an der Rechtswirklichkeit orientiert. Allenfalls hat man dann eine Verwertungsproblematik, wobei auch da die Rechtsprechung sehr zurückhaltend ist.
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wo man als Verteidigerin oder Verteidiger sofort rügt, wo man nicht abwartet und ganz am Schluss beim Gericht vermeintlich genüsslich kann wüten, sondern dort muss man am Gericht können zeigen, dass man immer wieder während dem Vorverfahren auf die Problematik hingewiesen hat, hat man viel bessere Karten. Also dort
ist, so nicht ist man in einer Bringschuld.
Nicht zwingend eine ruhige Obliegenheit, aber das bringt es taktisch extrem, wenn man dort wirklich immer wieder, sobald ein Ermittlungsauftrag ist, lappt, du hast ja so Standardbrief, ich teilweise auch, oder? Wo man gerade einen Brief rausjagt, um nachher etwas zu haben, 2-3 Jahre später, wenn sie dann in einem Aktenprozess einmal zu einem Gericht kommt.
Wie beurteilst du das Verhältnis von der Polizei zu der Staatsanwaltschaft, soweit du da reinblickst?
Ja, also einerseits habe ich das Gefühl, es ist von Kanton zu Kanton ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Kantone, wo die Kantonspolizei die Staatsanwaltschaft eher im Griff hat. In Zürich würde ich jetzt sagen, eigentlich ein grundsätzliches gutes Verhältnis und die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte haben eigentlich das Verfahren eher im Griff, so weit wir natürlich dahinter blicken, gell? Das ist natürlich auch viel, wird da erzählt zwischendurch. Eigentlich grundsätzlich positiv, es gibt teilweise, dass ein Polizist halt versucht, die eigenen Ermittlungen zu machen und der Staatsanwalt nimmt ihn vielleicht mal nicht so ganz ernst, haben wir in einem Fall gehabt, wo man ein bisschen wird er laden, nachher macht der Staatsanwalt
ja, was er will. Es ist natürlich ein bisschen ambivalent. Einerseits kannst du als Staatsanwalt die Polizei nicht bremsen, weil die ist einfach alle für dich und du willst sie ja nicht in der Motivation hemmen. Andererseits, wenn es dann überbordet, musst du als Staatsanwalt sagen, hey, hey, Jungs, so nicht. Und zum Teil führt dann das einmal ein bisschen zu abstrusen Ergebnissen. Weißt du noch den Fall, wo unser Klient... Unsere Klienten sind direkt vom also es ist ein Delegiert, also die Staatsanwalt delegiert die Einvernahme einen Sachbearbeiter, einen Polizist. Und der spricht dann unsere Klienten direkt an, obwohl sie Verteidiger haben, lässt sie vor und macht Befragungen zur Person, ohne dass der Anwalt darüber informiert worden wäre und Gelegenheit eröffnet wird, um dabei zu sein. Und ich meine, es ist ganz klar, die Einvernahmen sind für den Kübel produziert. Aber ich meine, wenn ein Polizist so einen Bock macht, wo mir absolut unverständlich ist und der Auftrag kommt noch von der Staatsanwaltschaft eins, also man nimmt da nicht irgendeinen Anfänger, um das zu machen, dann wäre eigentlich schon zu erwarten, dass man da entsprechend auch vehement interveniert.
Ja, ja, aber du hast gesagt, oder? Ja, ja, nehmen Sie es nicht so tragisch.
Ja, es ist ja nicht verwertbar, was regen Sie sich auf?
Genau, ja.
Abschlussfrage. Wenn du könntest, wählen? Zu der Polizei oder zu der Staatsanwaltschaft? Wo würdest du lieber arbeiten?
Du musst neu formulieren, wenn ich müsste wählen. Zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft.
Du darfst wählen.
Ja, spontan. Sagt man dir beides dafür? Bei der Polizei, das kann ich jetzt das zurückhaltend formulieren? Bei der Polizei kann man vielleicht noch ein bisschen kreativer sein, oder? Weil einfach viel nicht rauskommt. Oder? Man kann einfach noch ein bisschen verschiedene Ermittlungsansätze, ist ein bisschen weniger buntes Korsett von der StPO, wenn ich es so sagen darf. Also man kann auch,
ja, und das dreht einem halt als Fieber, oder? Du ja. hast etwas, du machst ja, ja. eine HD, du gehst vorwärts. Taktisch,
strategisch, hast Lagebesprechung. Das stelle ich mir jetzt ein bisschen spannender vor. Bei der Staatsanwaltschaft
hast du dafür den Gesamtblick.
Hast du einen Gesamtblick und hast natürlich auch gewisse Möglichkeiten mit der Zwangsmassnahme, hast grosse Verantwortung, aber hast sicher auch Möglichkeiten. Meine Erfahrung, wie geht es dir, meine Erfahrung ist, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die mal als Verteidiger gearbeitet haben, sind eigentlich die mühsameren. Wie hast du das?
Aber sie sind nicht die mühsameren, weil sie rechtsstaatlich einen höheren Standard haben.
Nein, erstaunlicherweise nicht, sondern sie reagieren allergischer auf Verteidigerarbeit und geben eher um oder nehmen es vielleicht persönlich oder so. Oder?
Aber so absolut, ich weiss, du hast irgendein, zwei Namen im Kopf, aber es gibt auch andere.
Also, okay, ja, ich habe vielleicht bin wirklich ein bisschen vielleicht belastet durch die zwei Namen, oder jetzt gerade an die Aufmut ja denkst.
Ja, ja, aber ich mache die Erfahrung nicht prinzipiell.
Und was wärst denn du lieber? Polizist oder Staatsanwalt?
Also ich habe ja einmal ein längeres Praktikum gemacht auf der Staatsanwaltschaft vor etwa 25 Jahren. Mir hat es dort sehr gut gefallen, Gregi. Ich gestehe. Ich habe dann auch immer gedacht, ich werde mal Staatsanwalt, aber wie es dann das Leben so spielt. Und ich glaube, was du vorher sagst, ich meine, wenn du auf Brandtour bist als Staatsanwalt, hast du unmittelbar unglaublich viele Möglichkeiten, den Fall in die richtige Bahn zu lenken. Also vielleicht ist das illusorisch, aber ich würde als Staatsanwalt versuchen, von Anfang an den Aufwand, den grossen Aufwand, gerade am Anfang machen, in der Hoffnung, dass dann hinten raus der Fall schnell gelöst ist. Mhm.
Gut, aber das ist ein spannendes Thema, das können wir vielleicht im nächsten Podcast machen, wenn wir zur Staatsanwaltschaft kommen. Was denkst du, bei einer Polizistin, bei einem Polizist, gibt es den Unterschied, ob der Staat einen Fall sozusagen gönnt, obwohl gönnen ist natürlich ein bisschen falsch, ob der Staat einen Fall kann ins Trocknen bringen oder ob es wirklich so richtig verbockert und wegen der Arbeit von der Polizei den Fallschiffbruch erleidet. Ich glaube, bei uns schon ein bisschen weniger, oder? Mit dem Grundsatz der materiellen Wahrheit. Du kannst vieles heilen, was die Polizei ins Eich macht. Bei anderen Prozessordnungen, anderen Prozesslandschaften kann ein Fehler von der Polizei alles verbocken, oder? Und alles vergiften.
Ich verstehe schon nicht, warum man da nicht strenger ist. Weil die Polizei hat so viel Macht und so viele Möglichkeiten. Und das hat immanente Auswirkungen auf den weiteren Verlauf. Und ich bin überzeugt, wenn man da formstrenger wäre, dann wäre auch die Arbeit entsprechend. Also gerade der Fall, den ich vorher erzählt habe, wo man Teilnahmerecht nicht gewährt oder nicht einmal die Einvernahme macht ohne Anwalt. Ich meine, wenn dann klar ist, der Zeug ist komplett verbrennt, dann würde das einfach gar nicht passieren. Mhm. Und wir erleben ja immer wieder, dass Einvernahmen stattfinden, wo eben dann schon präjudiziert, was nachher läuft und was die Person nachher aussagt, wo man dann eben, regen Sie sich nicht auf, man wiederholt es. Aber mit einem bloßen Wiederholen ist es eben nicht da.
Ja, sehe ich gleich. Jetzt sind wir ein bisschen weit abgedriftet, aber insgesamt
Also ich finde Polizei ein super spannender Job. Und es ist einfach immanent wichtig, dass die ein hohes rechtsstaatliches Bewusstsein haben. Mhm. Und da sehen wir ja auch je nach Polizist unglaubliche Unterschiede.
Ja, das ist wirklich teilweise Licht und Schatten. Also teilweise hat man hervorragende Polizistinnen und Polizisten und teilweise freut man sich auch, ob sie ihren Job wirklich gern machen oder ob es einfach ein Abarbeiten ist, gerade wenn es ein bisschen im stereotypischen Arbeiten geht, so die spezialisierten Büros oder so, die immer mit der gleichen Thematik zu tun haben, dann merkst du teilweise schon eine wahnsinnige Abstumpfung und eine gewisse Vorurteile.
Ja, und du musst auch aufpassen, dass dein Menschenbild nicht einfach nur ein schlechtes ist. Oder sie haben immer quasi negativ, sagen wir Drogen, und das ist eine Sisyphus-Arbeit und du kommst ja nicht wirklich an die Hintermänner ran und dass dann nicht dein ganzes Weltbild und du nur noch in jedem Dunkelhütigen einen Dealer siehst. Also wenn das so ist, dann bist du am falschen Ort, dann musst du eine Pause machen, ja, wie wir jetzt gemacht haben. Also,
Das stimmt, aber das gilt ja natürlich eigentlich auch für Verteidigerinnen und Verteidiger.
Logisch.
Das ist überall so, wir haben einfach eine Seite, die wir kennen, oder? Und vielleicht tun wir die auch ein bisschen, möglicherweise ab und zu.
Ja, ich finde auch wichtig, auch im Umgang reden, mit dem Klient. Du darfst nicht in Stereotypen verfallen. Du darfst nicht denken, oh, wieder ein Drogendealer aus XY. Mm. Nein, es ist immer ein Einzelschicksal dahinter. Der hat eine eigene Geschichte, warum er jetzt das allenfalls macht. Und gut, allenfalls ist er auch unschuldig. Also man muss immer falloffen
angehen. Gut, man kann sich auch fragen, ob man immer zu fest auf Verständnis, also jetzt rein intern, das muss man nicht raustragen, auf Verständnis geht, ah, es ist sowieso immer vielschichtig oder niemand ist geschuld, niemand ist böse und so. Wobei das eigentlich Arbeit, wirklich stimmt.
Ich kann ja jetzt meine Arbeit mit den Klienten ist nie, oh du Arme. Sondern intern redet man ja auch, sollte man ja nach meinem dafür halt auch Klartext reden.
Also noch mal, jetzt gehen wir noch völlig weg von dem Podcast, aber es interessiert mich jetzt. Wie lange schaffst du jetzt schon als Strafverteidiger?
17 Jahre.
Ich 13. Wie viel Mal ist dir bei den Klienten schon wirklich das Böse begegnet? Du musst sagen, okay, also vielschichtig, biografische Umstände, das lässt sich jetzt nicht mehr erklären. Ist das schon begegnet?
Also so wirklich böse, empathielose Menschen? Ja,
mir zweimal.
Zweimal.
Genau, zweimal. Und wirklich muss sagen, okay, da kannst du jetzt mit viel Fantasie nicht mehr erklären, wie ja, das ist. Aber das heisst, Entschuldigung, zweimal von vielleicht 200 Mal oder von 500 Mal.
Nein, von 1000 Mal.
Oder von 1000 Mal.
Nein, aber es ist ja etwas anderes. Es ist ja nicht unbedingt vielleicht der Fall, sondern du merkst im Umgang mit dem Mensch, der ist jetzt einfach knallhart, gefühlslos. Mhm. Und
das ist ein Psychopath, aber das begegnet einem wirklich sehr selten. Und das muss man sich auch bewusst sein.
Ja, auch bei dem ganzen Schreien nach Strafverschärfung muss man einfach wissen, so wirklich Menschen, die man wirklich wegsperren muss, gibt es wenig. Und darum sind eigentlich auch harte Strafen der falsche Weg, weil harte Strafen führen ja zu einer Desozialisierung. Mhm. Und ich finde, gerade bei minderschweren Delikten nochmal eine Chance geben, von mir so lange Probezeit, teilbedingte, das ist eigentlich ein wichtiges Instrument, weil wenn du etwa 5 Jahre wegsperrst, ist er nachher kaputt.
Ja. Und das wirklich Böse, das man antrifft, jetzt zusammenzählt die 4 Mal, die erkennt man ja. Da muss man sich ja nicht, muss man nicht Angst haben, dass man das nicht erkennt. Mit den Mitteln, die man haben, die wir ja auch unterstützen. Also man soll ja die wirklich Böse erkennen und auch entsprechend mit denen umgehen. Das wird irgendwie auch teilweise missverstanden.
Ja, ja, aber das ganze Schreien nach Strafverschärfung führt in die falsche Richtung. Also das macht unsere Gesellschaft nicht sicherer, sondern im Gegenteil unsicherer.
Hat noch viel mit der Polizei zu tun, aber das nächste Mal machen wir die Staatsanwaltschaft, richtig?
Genau.
Artikel 16.